Ein Zuhause. Aber was ist eigentlich ein Zuhause? Was ist das, was wir mit diesem Wort Zuhause beschreiben? Ihr werdet vielleicht sagen, blöde Frage, da wo ich wohne, da ist mein Zuhause. Nein, das ist nicht ein Zuhause. Da wo du wohnst, ist deine Wohnung oder dein Haus. Ein Zuhause ist etwas ganz anderes. Und das wurde in diesem Anspiel sehr deutlich. Ein Zuhause, das ist da, wo du keine Rolle mehr spielen musst. Ein Zuhause ist da, wo du dich nicht immer wieder selber beweisen musst. Ein Zuhause ist da, wo du aufhören kannst, eine Rolle zu spielen, damit du da bleiben darfst. Ein Zuhause, das ist da, wo du nicht ständig um Anerkennung ringen musst, sondern wo du der sein darfst, der du bist. Das ist dein Zuhause. Wo du um deiner selbst willen anerkannt und angenommen bist. Da, wo du um deiner selbst willen geliebt wirst und dich nicht immer verstellen musst, um da bleiben zu dürfen, wo du bist, das ist dein Zuhause. Da, wo du dich angstfrei fallen lassen darfst und weißt, hier darf ich die Maske abnehmen. Hier muss ich mich nicht verstecken und verstellen. Ein Zuhause ist ein Ort, wo ich der sein darf, der ich bin. Das ist ein Zuhause. Und das ist das Erste, was ich heute Nachmittag euch mitteilen möchte. Ein Zuhause ist dort, wo ich bedingungslos anerkannt bin, wo ich bedingungslos anerkannt werde. Wir haben in diesen 3 Tagen sehr viel über den Apostel Paulus gesprochen, indem wir diesen Weg nachgegangen sind, des Menschen von seiner Schöpfung bis zu seiner Erlösung. Und dieser Apostel Paulus, der hat ein halbes Leben lang um die Anerkennung vor Gott gekämpft. Und sein Mittel, um diese Anerkennung zu erreichen, das war das Gesetz Israels, das Gesetz des Mose. Er wollte tadellos sein vor Gott, indem er dieses Gesetz des Mose peinlich genau gehalten hat. Gebot für Gebot. 613 Geh- und Verbote gibt es in diesem Gesetz. Und Paulus sagt, ich war tadellos vor Gott. Ich kann mir nichts vorwerfen. War immer absolut top in Ordnung vor diesem Gesetz. Das war sein Kampf um Gerechtigkeit. Man könnte auch sagen, es war sein Kampf um Anerkennung. Anerkennung vor Gott und den Menschen. Gerechtigkeit heißt in der Bibel eigentlich ganz schlicht, ich werde angenommen, ich werde anerkannt und akzeptiert. Und Gerechtigkeit vor Menschen heißt, ich werde von Menschen angenommen, akzeptiert und anerkannt. Jeder Mensch streckt sich aus nach Gerechtigkeit. Das heißt, er streckt sich aus nach Anerkennung. Wir brauchen Anerkennung wie die Luft zum Atmen. Keiner kann darauf verzichten, dass er von Menschen angenommen wird. Und wir sehnen uns nach Anerkennung von unseren Eltern, wir sehnen uns nach Anerkennung von Freunden, von Klassenkameraden, von Arbeitskollegen und so weiter und so fort. Wir brauchen das wie die Luft zum Atmen. Und wenn jemand ohne Anerkennung auskommen muss, dann wird er krank. Ich habe mal eine junge Frau kennengelernt, die hatte nie ein Lob von ihrem Vater bekommen. Könnt ihr euch das vorstellen? Da wächst ein junger Mensch auf als Kind und wird groß, wird zum Jugendlichen und er kriegt nicht ein einziges Mal ein Lob von seinem Vater. Die hat nie ein Lob von ihrem Vater bekommen. Was dieser Vater gemacht hat, war aber umgekehrt. Er hat jeden ihrer Fehler und jeden Fehler ihres Bruders und ihrer Schwester aufgeschrieben. Aufgeschrieben in ein Buch. So wie andere Tagebuch führen, so hat er ein Buch geführt. Und immer wenn die etwas ausgefressen hatten, und sei es nur ein kleiner Streich, sei es nur irgendein Vergessen, wurde das notiert. Und Jahre später hat dieser Vater dieses Buch vorgelesen. Weihnachten 1993 hast du mir kein Geschenk gemacht. Am Geburtstag 2001 hast du mir nicht gratuliert oder zu spät gratuliert oder was weiß ich. Da wird eine Verbrechensliste geführt von lauter Lappalien, aber nie ein Lob. Wir Menschen brauchen die Anerkennung der wesentlichen Menschen unseres Lebens wie die Luft zum Atmen. Jeder Mensch kämpft darum, anerkannt zu sein und er kämpft darum, von Gott anerkannt zu sein und von Menschen. Und nun gebrauchen wir Menschen, um diese Anerkennung zu bekommen, ganz verschiedene Gesetze. Wir tun das nicht mehr nach dem Gesetz des Mose. Bei Paulus war es das Gesetz des Mose, aber wir tun das alle nach unterschiedlichen Gesetzen in unserem Leben. Wir sind alles Gesetzesmenschen. Nur die Gesetze sind unterschiedlich. Viele tun das heute nach dem Gesetz der Mode. Und dieses Gesetz der Mode heißt ganz schlicht, du bist, was du anhast. Deine Anerkennung steht und fällt mit den Markenklamotten, die du trägst. Man wird nett mit Nike, man wird prima mit Puma und man wird ganz groß mit Calvin Klein. Du bist, was du anhast. Das ist das Gesetz der Mode. Andere kämpfen um Anerkennung nach dem Gesetz der Muckis. Das Gesetz der Muckis lautet, du bist, was du leistest. Deine Anerkennung steht und fällt mit deinen Muckis, mit deinen Muskeln oder mit deinen Höhen, Weiten und Zeiten, die du erreichst im Sport oder den geschossenen Toren. Und wir werden jetzt in den nächsten 5 Wochen eine ganze Welt sehen, die sich um das Gesetz der Muckis dreht, ja, wo ein Mensch steht und fällt mit der Aufstellung in einer Mannschaft oder dem Torerfolg, wo das alles über Sein und Nichtsein entscheidet, wo alles vom Erfolg oder vom Misserfolg abhängt. Du bist, was du leistest. Andere, die leben nach dem Gesetz der Titel. Du bist, was du weißt. Andere, deren Gesetz ist das Abitur. Sein oder Nichtsein, das hängt davon ab, ob ich das Abi pack oder ob ich ein Studium pack, ob ich ein Diplom habe, ob ich einen Titel habe und so weiter. Das Gesetz der Examina, das Gesetz von Abschlüssen und Diplomen. Wir leben ja in einer Scheinwelt, wo man nur gilt, wenn man einen Schein vorzuweisen hat. Als ich Vikar war, da wurde ich oft angemobbt von manchen Pfarrern, weil ich ein Evangelikaler war. Heute habe ich einen Titel und es passiert nicht mehr. Da denke ich mir auch, aha, guck einer an, Titel, die zählen über Sein oder Nichtsein. Bist du was, dann hast du einen Titel, wenn du keinen hast, bist du nichts. Das ist unsere Welt der Gesetze, in der leben wir. Es ist wie bei dem Kaisers neue Kleider. Da scheint einer neue Klamotten zu haben, dann gilt er was, hat er sie nicht, gilt er nichts. Wir kämpfen jetzt aber nicht nur um Anerkennung bei Menschen, wir kämpfen auch um Anerkennung bei Gott. Tief in uns drin, da steckt diese Sehnsucht, die in diesem Anspiel und in diesem Lied zum Ausdruck kam. Die Sehnsucht, von Gott Anerkennung zu bekommen. Tief in uns wohnt die Sehnsucht, vor dem Gott oder vor dem, was wir für Gott halten, gut dazustehen. In allem, was wir tun, versuchen wir uns zu rechtfertigen vor dem Gott, an den wir glauben, wer auch immer es sein mag. Und wir tun alles, um Applaus zu bekommen, um anerkannt zu werden vor Gott. Aber nun ist in diesem Leben des Paulus etwas passiert, was alles verändert hat. Dieser Paulus, in dem wohnte ein glühender Fanatismus für dieses Gesetz des Mose. Und in diesem glühenden Fanatismus hat er die Christen verfolgt. Aber dann erscheint ihm vor Damaskus der auferstandene Jesus Christus und dann plötzlich haut es diesen Paul vom Gaul aufs Maul. Und dann erfährt dieser Mann des Gesetzes zum ersten Mal in seinem Leben, was Gnade ist. Was es heißt, als Sünder begnadigt zu sein. Dass man nicht immer abgerechnet wird nach seinen Taten, sondern dass ein anderer abgerechnet hat und mir die Schuld vergibt. Was es heißt, bedingungslos, voraussetzungslos geliebt zu sein, das erlebt er vor Damaskus. Dass er nicht wegen dem, was man getan hat, beurteilt wird, sondern trotzdem, was man getan hat, angenommen wird. Und jetzt schreibt Paulus im Philipperbrief im 3. Kapitel, was mir Gewinn war, meine Gerechtigkeit vor dem Gesetz, meine Anerkennung vor dem Gesetz, dass ich nicht eins der Gebote gebrochen habe. Das, was mir Gewinn erschien, habe ich um Christi Willen für Schaden erachtet. Paulus sagt sie richtig drastisch, richtig derb. Verglichen mit dem, was mir in Christus geschenkt worden ist, verglichen mit dem, was ich in Christus bekommen habe, betrachte ich meine ganze Anerkennung aus dem Gesetz des Mose wortwörtlich als Scheiße. So steht es in Philipper 3. Als Dreck übersetzt Luther, als Kot. Verglichen mit dem, was ich in Jesus Christus kennengelernt habe, ist alles andere Scheiße. So schreibt Paulus im Philipperbrief. Dieses ganze Streben nach Anerkennung vor dem Gesetz. Wer einmal begriffen hat, was Jesus ihm schenkt, wer einmal begriffen hat, was er in Jesus bekommt, für den werden alle anderen Dinge mindestens zweitrangig. Da verlieren die Gesetze des Mose, der Mode und der Muckis und der Titel ihre Bedeutung. Wer einmal begriffen hat, dass er bei Gott um Jesu Willen angenommen ist, um seiner selbst willen geliebt wird, der hat ein Zuhause gefunden. Der kann aufhören mit seiner Verstellerei, mit seiner Verkleidung, mit seiner Schauspielerei. Dessen Leben muss sich nicht mehr nach Mode, Muckis und Titel strecken. Der hat ein Zuhause, das er nicht mehr verlieren kann. Und zweitens, sein Zuhause bei Gott, das ist immer besser als die Obdachlosigkeit dieser Welt. Was heute unser Problem ist, dass dieses Zuhause noch nicht sichtbar ist. Dass wir dieses Zuhause bei Gott bisher nur im Glauben greifen können. Dass wir es noch nicht spüren können, noch nicht fühlen können. Aber das ist der Punkt. Unser Zuhause ist schon da. Es ist schon gebaut. Jesus sagt, in meinem Vaters Haus sind viele Apartmentwohnungen. Da ist schon eine da, wo dein Namensschild draufsteht. Da ist schon eine für dich reserviert. Das ist schon eine Wirklichkeit, aber wir können sie noch nicht sehen. Und das ist unser Problem, wenn wir in der Schulklasse sitzen. Das ist das Problem, wenn wir im Betrieb sind. Das ist das Problem an den Unis. Dass wir es noch niemand zeigen und beweisen können, was wir glauben. Dass wir es noch nicht sichtbar machen können. Und dass uns deshalb mancher Spott entgegenschallt. Und dass wir deshalb manches Mal Druck bekommen. Aber wer über Christen herzieht, weil sie in Jesus ein Zuhause gefunden haben, das sie noch nicht zeigen können, der soll erst mal seine Hoffnung zeigen. Der soll erst mal zeigen, was hat er eigentlich für eine Hoffnung in diesem Leben. Und dann wird sich eines sehr deutlich zeigen. Wer bei Jesus festmacht, der hat eine tiefe Gewissheit und eine lebendige Hoffnung auf die Auferstehung der Toten. Der geht auf diesen großen Tag zu, wenn Jesus einmal sichtbar wiederkommt und wenn sich die Gräber öffnen und wenn Gottes neue Welt beginnt und wenn alles Leid und alle Tränen und alle Trauer aufhören werden und wenn wir Geborgenheit haben werden in den Armen Jesu. Auf diesen Tag gehen wir zu. Und dann darf man schon einmal zurückfragen, und welche Hoffnung habt denn eigentlich ihr? Welche Hoffnung habt ihr eigentlich ihr, die ihr an gar nichts glaubt oder an wer es auch immer? Wilhelm Busch, Pfarrer im Ruhrgebiet, der hat einmal die Geschichte vom Hennes erzählt. Es war 1933, als die Nazis die Macht ergriffen haben und als die Nazis in Deutschland eine Art neue Religion einführen wollten, eine Art nordische Heldenreligion. Was das so genau sein sollte, das wusste eigentlich niemand so genau. Das Einzige, was man wusste, die Christen sollten lächerlich gemacht werden und der christliche Glaube, der sollte Schritt für Schritt abgeschafft werden. Und in diesem Jahr 1933, der Hennes, der war im Ruhrgebiet Arbeiter in einer großen Fabrik, da trafen sich auf dem Fabrikhof in der Vesperpause die Arbeiter. Und einer, der sich ganz besonders wichtig nahm, das war der Karl. Der hatte eine große Knappe, ein überzeugter Nazi, und der war ganz fasziniert von dieser neuen Heldenreligion. Und der spottete über den Hennes, weil der noch zum CVJM ging. Und weil der jeden Sonntag in die Kirche ging. Und sofort in der Pause hat er den Hennes angemacht und gesagt, mit euch Christen wird's bald vorbei sein und mit deinem blöden Jesusglauben wird's bald vorbei sein. Und dann hat sich der Hennes verteidigt, so gut er konnte, und bald stand eine riesige Traube von Fabrikarbeitern um die beiden rum. Und dann haben die heftig diskutiert und irgendwann mitten in der Diskussion sagt er, also Moment mal, so kommen wir überhaupt nicht weiter und ich schlage jetzt folgende Strategie vor. Jetzt sagt jeder von uns, was er glaubt und dann gucken wir mal diese Standpunkte an. Ich mache den Anfang und dann kommst du, Karl. Ja, und dann legte der Hennes auf den Fabrikhof mitten in der Vesperpause. 50 Arbeiter stehen drumherum, Ruhrgebiet, harte Jungs. Und dann legt der Hennes los, auf dem Fabrikhof zu erklären, was er glaubt. Und er tut das mit den Worten des Glaubensbekenntnisses. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erden, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn und so weiter. Und dann sagt er das komplette Glaubensbekenntnis auf und schließt am Ende und an die Vergebung der Sünden, die Auferstehung von den Toten und das ewige Leben. Home in heaven. So in der Kirche war das nichts Besonderes, so ein Bekenntnis runter zu beten. In der Kirche, da machten das alle, da war das nichts Auffälliges. Aber so auf dem Fabrikhof, da wurde es auf einmal mucksmäuschenstill, als dieser Hennes seinen Glauben bekannte. Das war man nicht gewohnt. Solche Töne, solche Worte, die waren da fremd. Es war mucksmäuschenstill und als er fertig war, sagte der so, das war mein Bekenntnis, das glaube ich. Und jetzt, Karl, jetzt kommst du dran. Und der Karl hatte vorhin eine ganz große Klappe, als es darum ging, den christlichen Glauben fertig zu machen. Und jetzt fing der Karl an zu stottern. Ja, na hör mal, ne, also pack mal auf. Ne. Und der Hennes sagte, ich höre schon zu, jetzt sag schon, was ist dein Glaube? Und der fing wieder an zu stottern. Also weißt du, Hennes, das mit dem Christentum, das je doch nicht. Und das ist doch alles Blödsinn. Der Hennes sagte, na, aber das wissen wir jetzt, dass du dagegen bist. Wir wollten jetzt schon mal hören, wofür du eigentlich bist, ne? Und die Arbeiter standen drumherum wie bei einem Boxkampf in den zwei und so. Karl, sag's ihm, los Karl, gib's ihm und sag schon Karl. Und der Karl, der fing an zu stottern. Ja, also wisst ihr, was ich glaube, das ist noch nicht so richtig raus, ne? Aber die in Berlin, die arbeiten dran. Und plötzlich pralles Gelächter auf dem Fabrikhof. Und der Karl merkte sehr schnell, dass er sich lächerlich gemacht hat. Er kriegte eine knallrote Birne, wurde richtig zornig und brüllte dann los: Wenn es aber raus ist, dann glaube ich dran, darauf könnt ihr euch verlassen. Und daran hat dann auch wirklich keiner gezweifelt. Aber das war der Punkt. Der Hennes ist ein großer Theologe gewesen, weil er eines begriffen hat. Wir Christen haben eine lebendige Hoffnung, über die man sich das Maul zerreißen kann, über die man sich lächerlich machen kann. Aber man muss dann schon wissen, ob man eine bessere Hoffnung hat im Leben und im Sterben. Wenn man an Jesus Christus nicht glaubt, sollte man schon wissen, ob man was Besseres hat oder nicht. Wer sich über die lebendige Hoffnung auf eine himmlische Heimat, auf ein Home at Heaven lustig macht, der muss erstmal seine Hoffnung auf den Tisch legen. Und ich möchte euch großen Mut machen, das mal zu probieren in eurem Klassenzimmer, in eurem Betrieb zu sagen, ja und jetzt okay, ich sage, was ich glaube, ihr könnt drüber lachen, ihr könnt drüber spotten, ihr könnt über mich herziehen und was weiß ich, aber ich will von euch wissen, was ihr glaubt. Und ich kann euch eins sagen, es wird in der Regel peinlicher werden als euer Bekenntnis. Ich wünsche euch ganz viel Mut in den nächsten Wochen, wenn ihr wieder nach Hause geht in eine Atmosphäre, die nicht so prall und satt ist wie in Aidlingen, dass ihr davon redet, was euer Home at Heaven ist und dass ihr eine lebendige Hoffnung habt, die euch durchträgt durch ein ganzes Leben, mit dem man leben und mit dem man sterben kann. Und schließlich und drittens, wer im Himmel ein Zuhause hat, der kann auf Erden mutig auf Montage gehen. Wer im Himmel ein Zuhause hat, kann auf Erden mutig auf Montage gehen. Ich bekenne das ganz offen, ich bin ein Ewigkeitsvertröster. Ich vertröste Menschen auf die Ewigkeit, jawohl, dazu stehe ich, weil ich auf dieser Welt auch nicht annähernd etwas Gleichwertiges bieten kann. Aber wer die lebendige Hoffnung auf ein ewiges Home at Heaven, auf ein ewiges Zuhause hat, der hat auch noch Hoffnung übrig für diese Welt. Mal ehrlich, wer die Hoffnung hat, dass dieser Gott, an den wir glauben, diese Erde verwandeln wird und alle Not und alles Elend und diese Tränen und das Leid, dass er das einmal verwandeln wird in eine neue Erde, in einen neuen Himmel, der hat doch auch ein bisschen Hoffnung übrig für seinen eigenen Jugendkreis, wo es ein bisschen trocken, ein bisschen tot, ein bisschen leblos zugeht. Der hat vielleicht ein bisschen Hoffnung übrig für seine Familie, wo gerade vielleicht ein Bruder ist, der sich das Hirn aus dem Leibe säuft, wo vielleicht Menschen sind, die sich in Untreue und Neid zerfleischen, wo es vielleicht Abgründe gibt, über die man gar nicht reden kann, die einen vielleicht in den Albträumen verfolgen. Der hat Hoffnung übrig für die Umstände und Zustände in dieser Welt. Hier in Aidlingen hat Peter Hane vor einigen Jahren mal gesagt, nur wer sich nach der Ewigkeit ausrichtet, kann in unserer Zeit etwas ausrichten. Wer anders als Leute wie ihr, wie wir, können denn ein Land verändern? Weil wir ein Zuhause haben in der Ewigkeit, können wir hier ganz cool auf Montage gehen. Wisst ihr, wenn Debs und Josh Walker so einen kleinen Isaiah aufnehmen in ihre Familie, da braucht man schon eine gewaltige Hoffnung. Da muss man schon wissen. Wir wissen nicht, ob das funktioniert, ein Kind zu adoptieren, das von den eigenen Eltern verstoßen wird. Aber weil wir eine Heimat im Himmel und eine lebendige Hoffnung haben, haben wir ein kleines bisschen Hoffnung übrig für so ein kleines Kind. Damit dieses Kind eine lebendige Hoffnung werden kann, wieder für andere Menschen. Wer ein Zuhause im Himmel hat, der hat auch Hoffnung übrig für diese Welt. Und deshalb schreibt Paulus in diesem dritten Kapitel des Philipperbriefs: Ich vergesse, was da hinten liegt. Meine ganze Anstrengungen um das Gesetz des Mose, alles, was ich mich gekümmert habe, um gerecht zu werden, um anerkannt zu werden vor Gott, lasse ich hinter mir. Ich strecke mich aus nach dem, was vorne ist. Ich strecke mich aus nach diesem Home at Heaven, nach diesem himmlischen Zuhause, nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung in Christus Jesus. Wisst ihr, das ist keine Weltvergessenheit, sondern das ist lebendige Hoffnung, die uns erst eine Kraft zum Leben in dieser Welt gibt. Die uns Kraft gibt für unsere Familie, Kraft gibt für unseren Jugendkreis, Kraft gibt für die Arbeiten, die Gott uns hingestellt hat. Wer ein Zuhause in der Ewigkeit hat, der kann hier auf Montage gehen, der kann hier in die Mission gehen, der kann hier für Jesus sogar ins Gefängnis und ins Leiden gehen, weil er genau weiß, am Ende, ich komme auf jeden Fall zu Hause an, egal welche Richtung mein Leben nimmt, ich komme in jedem Fall zu Hause an. Wer mit dieser lebendigen Hoffnung auf ein himmlisches Zuhause lebt, der hat auch Hoffnung übrig für hier und jetzt. Wer auf einen neuen Himmel hofft, der kann ganz leicht auch auf einen Aufbruch im Jugendkreis hoffen. Der kann auf eine Veränderung von festgefahrenen Beziehungen hoffen. Der kann auf eine Befreiung von Sucht und Bindung hoffen. Der kann hoffen, dass Gott in seinem Leben es gut macht. Ich weiß, dass viele von euch aus einer schwierigen Familiensituation kommen. Und dass viele von euch aus einem Leben kommen, wo sehr viel zerbrochen ist. Und wo viele von euch mit einem Leben da sind, das in vielen Bruchstücken liegt. So wie es in diesem Anspiel war, wo lauter Teile eines zerbrochenen Herzens da waren, die irgendwie am Anfang nicht zusammengepasst haben. Ich weiß nicht, ob Gott die zerbrochenen Teile deines Lebens schon in dieser Welt zusammenfügt, sodass du am Ende den Sinn deines Lebens begreifen kannst. Ich weiß nicht, ob schon in diesem Leben sich alle Fragen beantworten, mit denen du heute unbeantwortet rumläufst. Aber ich weiß eines, dass Gott einmal im Home at Heaven, im himmlischen Zuhause, die ganzen Bruchstücke deines Lebens zusammenfügen wird zu einem herrlichen Kunststück, zu einem herrlichen Bild, dessen Herrlichkeit strahlen wird in die himmlische Welt und du im Himmel einmal staunen wirst, was der Schöpfer deines Lebens zusammenfügt aus den Bruchstücken deines Lebens. Wer ein Home at Heaven hat, der kann Jesus heute seine Bruchstücke hinhalten und sagen, nimm du sie, füg du die Puzzleteile meines Lebens zusammen. Und es reicht mir, wenn ich einmal im Home at Heaven sehen werde, was für ein Bild mein Leben abgibt. Und ich werde mich freuen, wenn du mich in die Arme nimmst und mich durch die Ausstellung meines Lebens begleitest und ich die Herrlichkeit Gottes sehen werde und mein Bild strahlen im Widerschein dieser Herrlichkeit. Wer ein Zuhause im Himmel hat, der hat ein Zuhause, ganz egal wo er heute ist. Gott segne euch dort, wo er euch hingestellt hat und auf alle Fälle einmal Wiedersehen im Home at Heaven. Gott behüte euch. Lass uns mit dem Herrn reden, der alle Bruchstücke zusammenfügt in unserem Leben. Herr Jesus Christus, wir sehnen uns nach einem Zuhause. Wir sehnen uns nach einem Mittelpunkt. Wir sehnen uns nach dir, der das kann, was wir nicht tun können. Vor uns liegen oft nur die Scherben unseres Lebens. Vor uns liegen viele Bruchstücke, die wir nicht zusammenbekommen. Wir bitten dich als der, der uns ein Zuhause bereitet. Nimm unser Leben und all die Bruchstücke und mach du es wieder ganz. Und wir freuen uns auf den Tag, an dem wir sehen werden, was wir heute glauben. Wir freuen uns auf den Tag, an dem wir dich in die Arme schließen dürfen und du uns in die Arme schließen wirst. Und an dem alles heil sein wird, was heute noch unheil ist. An dem alles ganz sein wird, was heute noch in Trümmern liegt. Wir freuen uns auf den Tag, wenn wir nicht mehr weinen müssen über Leid, wenn wir nicht mehr weinen müssen über Krieg und Terror und wenn wir nicht mehr weinen müssen über die Trauer eines Lebens. Wir freuen uns auf den Tag, an dem wir sehen werden, wer du bist. In deiner Herrlichkeit, auf diesen Tag warten wir. Wir loben deinen Namen in Ewigkeit. Amen.